Alles, was gesagt wird, sagt ein Beobachter. Und das wiederum sagt Umberto Maturana, der chilenische Wissenschaftler, Biologe und systemische Vordenker. Viele seiner Gedanken sind in die allgemeine Systemtheorie eingeflossen. Wörter wie die Autopoiesis oder die strukturelle Kopplung haben wir Maturana zu verdanken. Und so auch das Zitat: Alles, was gesagt wird, sagt ein Beobachter. Dieses Zitat hat Tiefgang. Viel mehr Tiefgang, als die Länge des Zitates vermuten lassen könnte. Denn dieses Zitat hat das Potenzial, die Vorzeichen zu drehen, die Gedanken auf den Kopf zu stellen. Es ist ein Zitat, wie so oft im Systemischen, welches unser Denken nachhaltig verändern kann. Daher möchte ich dieses Zitat heute an einem Beispiel erläutern. Und zwar am Beispiel des häufig verwendeten und gern genutzten Feedback. Was passiert eigentlich beim Feedback, wenn man das Zitat von Maturana zugrunde legt, dass alles, was gesagt wird, ein Beobachter sagt? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Bevor wir Maturanas Zitat am Feedback ausprobieren, möchte ich zunächst ein Feedback-Szenario mit dir skizzieren. Stellen wir uns also zwei Kreise vor. In einem Kreis ist die Person drin, die das Feedback gibt. In meinem Beispiel sei das Paula. Und Paula ist auf der linken Seite skizziert. Auf der rechten Seite im Kreis steht Paul drin und Paul ist die Person, die das Feedback bekommt, nämlich von Paula. Es gibt also einen dicken Blockpfeil, der von Paula zu Paul zeigt. Das ist das übliche Szenario eines Feedback. Praktisch könnte man sich vorstellen, dass Paula eine Teamleiterin ist und Paul ist ein Mitglied ihres Teams und nun kommt Paul zum regelmäßigen Feedback-Meeting und Paula sagt Paul, was sie von ihm beobachtet hat. Und damit kann Paul dann was anfangen oder auch nicht, je nachdem, was Paul so erfährt und wie Paul so drauf ist. Ein übliches Feedback-Szenario und Feedback wird ja jeden Tag tausendfach gegeben. Gewolltes Feedback, ungewolltes Feedback, nachgefragtes Feedback, was auch immer. Und all diese Feedback-Prozesse, die dicken Pfeile, die im Beispiel von Paula auf Paul zeigen, all das kann durch das Zitat von Umberto Maturana, alles was gesagt wird, sagt ein Beobachter, auf den Kopf gestellt werden. Denn am Ende dreht sich vielleicht sogar der Pfeil von Paul auf Paula, anstatt von Paula auf Paul. Wir werden sehen. Nun stellen wir uns dieses Szenario doch mal vor. Paula gibt Paul Feedback. Das ist das Gespräch. Sie sagt ihm also, was sie von ihm beobachtet hat. Nun, dazu muss sie Paul ja auch tatsächlich beobachtet haben. Und diese Beobachtung, die hat gewisse Limitierungen. Mir sind mal mindestens drei Restriktionen eingefallen, die diese Beobachtung limitieren. Die Dimension der Zeit, des Kontext und der konkreten Situation. Also Zeit, Kontext und konkrete Situation. Was meine ich mit Zeit? Nun, Paula muss Zeit gehabt haben, Paul beobachten zu können. Je mehr Zeit sie hatte, umso intensiver konnte sie Paul beobachten. Wenn sie als Teamleiterin aber sehr beschäftigt war und nicht so viel Zeit hatte, dann konnte sie Paul nicht so intensiv beobachten. Dann hat sie vielleicht sogar auf Proxys zurückgegriffen. Es könnte sogar sein, dass sie Paul nur im Hörensagen beobachten konnte, weil sie nicht so viel Zeit hatte, Paul direkt zu beobachten. Vielleicht hat ja Kerstin oder Kurt etwas über Paul zu Paula gesagt, welches dann auch in Paulas Konstruktion eingeflossen ist. Nun, wer weiß. Also zunächst mal, Paula braucht Zeit. Je mehr, umso besser, relativ unstrittig. Der zweite Punkt ist der Kontext. Nun stellen wir uns mal vor, Paula beobachtet Paul ausschließlich während der Arbeit, weil es vielleicht ein beruflicher Kontext ist. Das heißt, Paula kennt Paul überhaupt nicht außerhalb der Arbeit. Paula weiß auch nicht so ganz genau, was Paul in seiner Freizeit macht. Sie kennt auch die familiäre Situation von Paul nicht. Sie beobachtet nur den beruflichen Kontext von Paul und auch nur da kann sie ihre Beobachtungen anstellen, weil im Rahmen ihrer Beobachtungen immer die Arbeit im Vordergrund steht. Einen anderen Rahmen hat sie nicht gewählt. Also sie hat Paul nicht zu Hause besucht, sie hat Paul nicht im Verein besucht, sie kennt Pauls Familie nicht und alles sowas. Also es ist der berufliche Kontext, der die Beobachtung von Paula limitiert. Und die dritte Limitierung ist die Situation. Das heißt also, die ganz spezielle Situation, in der Paula Paul beobachtet hat. Vielleicht ist es ja in dem Team so, dass alle fleißig arbeiten und nur die Krisensituation führt dazu, dass die Teamleiterin, also Paula, eingreift und dann erlebt sie Paul vielleicht immer nur im Krisenmodus, ja, und gar nicht im entspannten Modus, weil wenn der Modus entspannt ist, dann ist Paula gar nicht zugegen oder dann redet man mit Paula in diesem Team eigentlich gar nicht. Oder es ist genau andersrum. Ja, die Krisen werden miteinander ausgefochten, mit der Teamleiterin redet man nur, wenn alles fein ist. Sie erfährt gar nichts von den Krisen. Ja, das heißt also, die Situation, die konkrete Situation, auch die muss natürlich ja limitierend berücksichtigt werden, weil Paula nicht zeitlich und auch nicht situativ immer da sein kann. Einige Situationen bekommt sie mit und andere werden ihr vielleicht sogar bewusst verschwiegen. Vielleicht die Krise, vielleicht aber auch die Nicht-Krise. Man weiß es einfach nicht. Auf was ich hinaus wollte: Wenn alles, was gesagt wird, ein Beobachter sagt, dann muss man ja zunächst mal die Beobachtung betrachten. Und die Beobachtung ist ja die Möglichkeit, dass ich Paula überhaupt mit Paul beschäftigen kann. Und ich habe mal drei Aspekte herausgearbeitet. Die Zeit ist limitierend, die Umwelt ist limitierend, die Situation ist limitierend. Oder mit anderen Worten, Paula kann niemals alles von Paul beobachten. Niemand kann das. Aber Paula ganz bestimmt auch nicht. Nun kommt ein anderes Thema dazu und das ist fast noch dramatischer. Nämlich Paula. Paulas Wirklichkeitskonstruktion, Paulas Sozialisierung, Paulas Erziehung, Paulas soziale Systeme, die sie umgeben, Paulas Erfahrungen, die sie in ihrem Leben gemacht hat, führen dazu, dass Paula spezielle Schwerpunkte setzt. Also unabhängig mal von der echten Beobachtung von harten Limitierungen kommen jetzt noch weiche Limitierungen dazu, nämlich die Schwerpunkte, die Paula bei ihrer Beobachtung setzt. Ja, wenn sie Paul beispielsweise beobachtet, ja, schaut sie dann vielleicht auf das, was er sagt, auf seine Inhalte, was er sagt. Interessiert sie sich für seine Stimme, für seine Körperhaltung, ja, wie er sich da verhält? Ist das ein Schwerpunkt, der Paula wichtig ist? Möchte sie gerne die Menschen lesen können? Einige haben ja die Idee, das gern zu wollen, achten gar nicht so genau auf das, was gesagt wird, sondern beobachten vielmehr, wie es gesagt wird, die Stimmlage, die Körpersprache und alles sowas. Achtet Paula vielleicht darauf? Achtet Paula vielleicht auf die Hände? Ja, vielleicht wie sie sich bewegen oder auch ob sie gepflegt sind. Oder sind Paula die Kleidungsgegenstände sehr wichtig? Ja, wie kleidet sich Paul eigentlich und sind seine Schuhe geputzt? Wer weiß. Es gibt also sehr viele Möglichkeiten, mit denen Paula Paul beobachten kann. Und jeder Mensch hat aufgrund seiner Sozialisierung seine speziellen Beobachtungslinsen herausgeprägt. Ich nutze da gern einen Begriff, den Ernst von Glasersfeld mal in irgendeiner Veröffentlichung veröffentlichte und den ich mir gemerkt habe. Die Linsen oder die Lupen, das sind die Dinge, die wir uns alle gebaut haben, durch die wir die Welt sehen. Also durch unsere Augen sozusagen können wir ja irgendwie alles sehen, aber gewisse Dinge fokussieren wir ganz besonders. Der Rest kann gern mal in der Unschärfe verschwinden. Dafür haben wir eine Linse, da setzen wir eine Brille dafür auf, um es scharf zu sehen. Oh, der hat seine Schuhe gar nicht geputzt. Gefällt mir nicht. Oh, die Fingernägel sind ganz schwarz. Ui, gefällt mir nicht. Oh, der redet so leise. Ja, gefällt mir nicht. Oder der sagt ja Unsinn, inhaltlich. Das ist ja gar nicht fundamentiert, was der da erzählt. Das ist ja gar nicht ordentlich recherchiert. Was auch immer mir wichtig ist, trägt der Klamotten mit Status, ja, wo Markenlabel drauf sind oder genau nicht. Ja, gefällt mir das eine oder gefällt mir das andere, wer weiß. Und all das ist in Paula angelegt. Also, Paula hat weder die ganze Zeit, sich die Dinge anzuschauen, noch kann sie jeden Kontext beobachten, noch kann sie jede Situation beobachten. Das ist so fast eine maschinelle Einschränkung, aber noch dramatischer sind die Linsen, mit denen Paula Paul beobachtet, nämlich ihre Schwerpunkte, ihre Haltung, die sie in ihre Beobachtung hineinlegt. Nun, gehen wir einfach mal davon aus, das wäre so. Und ich hoffe, bis hierhin habe ich für dich Nachvollziehbares erzählt. Ich hoffe, dass auch du, wenn du in aller Ruhe drüber nachdenkst, feststellst, dass du Limitierungen hast, die du nicht verändern kannst, wie Zeit, Kontext und Situation. Aber dass du natürlich auch Linsen ausgeprägt hast, die dir besonders wichtig sind. Jeder Mensch hat solche Linsen. Und wir sind ja die Beobachter. Du bist Beobachter, ich bin Beobachter und Paula ist Beobachterin. Sie beobachtet Paul. durch ihre Brille, mit ihren Linsen. Und nun baut sie ihre Wirklichkeitskonstruktion in ihrem psychischen System auf von Paul. Sie baut ein Abbild von Paul, so wie Paula Paul sieht. Alles, was sie dann sagen wird, sagt sie als Beobachter von Paul. Aus der Perspektive ihrer Beobachtung. Ja, und das hat wahrscheinlich gar nicht so viel mit Paul zu tun, sondern vielleicht vielmehr mit Paula. Kann sein, muss nicht sein, aber es ist auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich schon mal bis dahin. Stellen wir uns doch mal vor, Paula legt großen Wert auf Ordnung und Paul ist eher chaotisch. Paul macht zwar eine gute Arbeit, bearbeitet seine Kundenprojekte, kriegt positives Feedback vom Kunde, alles drum und dran, aber sein Schreibtisch, Wahnsinn, da sieht es aus wie Kraut und Rüben. Auch neben dem Schreibtisch, unter dem Schreibtisch, im Schrank, überall liegen Dokumente rum, alles kreuz und quer, ein absolutes Chaos. Paula liebt den Clean Desk und die Ordnung. Immer wenn sie in Pauls Büro geht, stellen sich ihr die Nackenhaare auf und im Feedback sagt sie, also Paul, wirklich alles toll, aber ganz ehrlich, deine Ordnung, da musst du unbedingt dran arbeiten. Ich habe da schon mal drüber gesprochen mit der Personalabteilung, vielleicht können wir dich mal auf einen Kurs schicken, wie ordne ich meinen Arbeitsplatz und so. Denn du weißt ja, die Ordnung am Arbeitsplatz, die strahlt auch auf die Ordnung im Kopf aus. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass du deinen Arbeitsplatz sauber hältst und so weiter und so fort. Du merkst schon, die Linse der Ordnung, mit der Paula hier Paul beobachtet hat, dominiert die gesamte Beobachtung. Die anderen Aspekte, die guten Kundenfeedbacks, die gut erledigte Arbeit, können fast ein bisschen verschwinden, wenn man sich als Beobachter zu sehr in seiner Linse verliert. Und das könnte uns schon allen passieren. Und demzufolge wollte ich in dieser Episode auf diese Linsenproblematik hinweisen. Ja, wenn man sich dieser Linsen nicht bewusst ist, dann beobachtet man den jeweiligen Beobachteten durch seine Linsen, konstruiert in seiner Beobachtung sein Wirklichkeitsbild dieses Beobachteten und wenn es dann zum Feedback kommt, dann erfährt Paul im Feedback sehr viel von Paula und nicht von Paul. Und damit dreht sich der Vektor der eingangs gezeichneten Feedback-Darstellung um. Dann gibt Paula ein Feedback von sich an Paul, was dann kein wirkliches Feedback ist, sondern eine Selbstkundgabe. Ja? Sie erzählt mehr von sich über sich als über Paul. Am Beispiel von Paul, weil sie ihn verwendet, ihre Linsen zu verdeutlichen. Das macht sie natürlich nicht bewusst, aber so erfährt Paul in dieser Art von Feedback sehr viel von Paula und wenig von sich. Nun, welche Konsequenz hat dieses Zitat auf das Feedback? Die Konsequenz sehe ich darin, sich der Linsen bewusst zu werden, wenn ich die Person bin, die ein Feedback gibt. Ich darf also gern überprüfen, ob mein Feedback von meinen Linsen getrübt ist oder ob ich besonders viel scharf gestellt habe, um in der Metapher der Linsen sauber zu bleiben, ob ich besonders viel scharf gestellt habe auf die Dinge, die mir wichtig sind, als Paula, die das Feedback gibt. Wenn das der Fall sein sollte, dann sollte ich mir auch Belange anschauen, die noch wichtig sind, die aber nicht mein Schwerpunkt sind. Dazu empfehle ich gern eine Checkliste. Eine Checkliste kann wirklich sehr gut helfen, sich eigener Schwerpunkte bewusst zu machen und sie mit den Schwerpunkten, die auch wichtig sind, zu relativieren. Also angenommen, Paula würde eine Checkliste mit 10 Punkten haben, mit denen sie Paul bewerten möchte, dann ist eins davon vielleicht die Ordnung und die Sauberkeit am Arbeitsplatz, aber es gibt auch 9 andere. Und Paula ist dann ein bisschen gezwungen, sich immer wieder mal andere Linsen vorzunehmen, andere Brillen aufzusetzen, auch wenn es nicht die Brillen sind, die sie üblicherweise tragen würde, also den Schwerpunkt auf die Ordnung zu setzen, sondern zum Beispiel den Schwerpunkt auf das kommunikative Verhalten, auf das Auskommen mit Kolleginnen und Kollegen, auf Arbeitsergebnisse, auf Pünktlichkeit und was auch immer noch eine Rolle spielen könnte. Das heißt, eine Checkliste kann helfen, die eigene getrübte Wahrnehmung breiter aufzustellen und damit wird das Feedback natürlich etwas bereinigt von den eingefärbten Linsen der jeweiligen Feedbackgebenden. Ganz wird man sich rausbekommen, denn am Ende bleibt jeder Feedbackgeber auch ein Mensch mit seinen ganz individuellen Einfärbungen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist der Feedbacknehmer oder die Feedbacknehmerin. In meinem Beispiel ist es Paul. Und Paul darf beobachten, welche Bestandteile, was ich hier zu hören bekomme, haben was mit mir zu tun und was hat vielleicht auch viel mit Paula zu tun. Und wenn beide Gesprächspartner wirklich sehr offen miteinander umgehen, dann kann es wirklich einen Dialog geben mit zwei Pfeilen, der hin und her geht, und dann kann man sich austauschen und unterhalten und Paul kann nachfragen, wenn er den Eindruck hat, dass hier vielleicht auch eine Linse von Paula eine Rolle spielen könnte, und Paula kann nachfragen, ob Paul das genauso sehen würde und alles sowas. Also ist vielleicht ein dialogisches Feedback dann tatsächlich hilfreich, wenn beide Gesprächspartner gegenseitig sich ihrer Linsen vergegenwärtigen und versuchen, das Ganze etwas zu objektivieren. Aber am Ende des Tages werden immer Beobachter sein, die etwas sagen, so wie es Maturana sagt. Und das trifft natürlich nicht nur auf das zu, was Paula zu Paul sagt, sondern es trifft auch auf das zu, was Paul zu Paula sagt. Nun möchte ich das Bild und deine Gedankenabstraktion in dieser Episode nicht überstrapazieren, aber natürlich ist in einem Dialog auch eine Konstruktion bei Paul mit den Linsen, die er aufsetzt, um wiederum Paula als seine Vorgesetzte sich anzuschauen und seine Konstruktion zu machen. Das heißt, das Ganze wird nochmal etwas komplexer, weil Paula hat ihre Konstruktion von Paul, die viel mit Paula zu tun hat, aber Paul hat auch seine Konstruktion von Paula, die viel mit Paul zu tun hat und nicht so viel mit Paula. Und sie tauschen sich darüber aus. Allein wenn ich mir dessen bewusst bin, kommen bessere Gespräche dabei raus, die wahrscheinlich sowohl Paul als auch Paula mehr bringen. Ich hoffe, dass ich mit dem Auseinandernehmen und wieder Zusammensetzen des Zitats alles, was gesagt wird, sagt ein Beobachter, einen guten Denkanstoß geben konnte. Das Feedback sollte hier nur ein Beispiel sein, denn in jeder Hinsicht sagt das, was gesagt wurde, ein Beobachter. Auch dann, wenn du eine andere Person irgendetwas sagen hörst, ist es immer das, was diese Person, nämlich diese Person, ganz groß geschrieben, sagt. Der Beobachter oder die Beobachterin. Das wiederum kann deine Beobachtungskompetenz verändern, optimieren und kann dich zu ganz neuen Erkenntnissen führen. Und wenn diese kleine Episode dazu etwas beitragen könnte oder konnte, dann würde ich mich freuen. Viel Erfolg beim erfolgreichen Beobachten und beim Bewerten von Beobachtungen. Sei interessiert und neugierig, dein Heiko.